Sehr geehrte Mitglieder der Gesellschaft der Ärzte in Wien, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Professor Knapp, ich darf Sie alle heute sehr herzlich begrüßen zu einem Video-Interview, das wir im Rahmen unseres Schwerpunktes Ärzte fragen Ärzte im Speziellen im Hinblick auf die Coronavirus-Situation am Billroth-Haus gestartet haben. Wir wollen mit dieser Initiative Ärzte fragen Ärzte es Kollegen, im Speziellen unseren immunologischen, virologischen, laborchemischen Fragen, klinischen Fragen zu stellen. Und wir bemühen uns dann, mit Experten auf den einzelnen Gebieten in Kontakt zu treten und ihre Fragen bestmöglich zu beantworten. Im Rahmen dieser Plattform Ärzte fragen Ärzte ist unser erster Gast heute Frau Professor Dr. Silvia Knapp, die ich hiermit ganz herzlich begrüßen möchte und mich auch sehr herzlich bedanke für die Bereitschaft, uns für Fragen zur Verfügung zu stehen. Ich darf Sie ganz kurz vorstellen. Silvia Knapp hat Medizin studiert in Wien und Berlin. Sie ist ausgebildete Internistin und Intensivmedizinerin und hat im Anschluss an ihr Medizinstudium noch ein PhD-Studium in Amsterdam angeschlossen. Frau Professor Knapp ist 2006 zum Forschungszentrum für molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften nach Wien gekommen, dem sogenannten ZEM, und leitet dort ein Labor. Und sie hat auch noch etliche Jahre neben ihrer klinischen Tätigkeit als Internistin bzw. Intensivmedizinerin ihr Labor mit dem Schwerpunkt Infektionsbiologie geleitet und hat dann auch die Professur für Infektionsbiologie erlangt. Frau Professor Knapp ist auch Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und sie beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Fragen zur angeborenen Immunantwort und mit dem Schwerpunkt auch immunologisches Gleichgewicht und wie stören zum Beispiel virale Infektionen beziehungsweise wie kommt es zu Risikofaktoren oder wie entstehen Risikofaktoren nach viraler Infektion der Lunge oder akuten Lungenschädigungen? Und wie wird dieses immunologische und das pulmologische Gleichgewicht beeinflusst? Und damit sind wir natürlich bei einem ganz heißen Thema im Rahmen eben der Coronavirus-Infektion. Und ich darf jetzt gleich die erste Frage stellen, die uns von einem Mitglied erreicht hat. Eine dringende Frage ist, ob man weiß, ab welchem Tag bei den infizierten Patienten Antikörper gebildet werden und ob sie reichen, eine Zweitinfektion im Rahmen dieser Infektion und der Pandemie abzufangen. Und daraus ergibt sich auch gleich die nächste Frage, ab welchem Zeitpunkt der Krankheit ist man nicht mehr infektiös und kann sich wieder normal bewegen.
Okay, vielen Dank für die nette Einleitung zuerst und danke, dass ich da sein kann und um die Frage gleich zu beantworten. Also was man bisher weiß, ist, dass die Antikörperantwort nach circa 10 Tagen einsetzt, also das bei manchen auch schon nach 7 Tagen sind IgG-Antikörper gegen diese Coronaviren nachweisbar. Nach 10 Tagen steigt es dann kontinuierlich an und bleibt auch einige Zeit dann erhöht. Der zweite Teil der Frage, ob das vor einer Zweitinfektion schützt, ist natürlich momentan noch gar nicht wirklich zu beantworten, weil eben noch keine, es gibt periodisch ein, zwei Fälle, die da berichtet wurden, aber das ist auch nicht ganz verifiziert. Was man weiß von einer Rhesusaffenstudie ist, dass eine Erstinfektion mit diesem SARS-CoV-2 sehr wohl vor einer Zweitinfektion schützt. Also das sind, glaube ich, momentan noch die stärksten Daten, die wir haben. Eine andere Frage ist, wie lange man infektiös ist. Infektiös ist man solange man Viren ausscheidet. Und das ist doch, was man momentan sieht, doch relativ lang. Also es gibt ein New England Paper, wo es so ausschaut, als würden keine Viruspartikel mehr nachweisbar sein nach circa 2 Wochen. 3 Wochen bis 30 Tagen Patienten noch Virus ausscheiden oder Virus nachweisbar ist, in deren hauptsächlich jetzt im Nasenabstrich zum Beispiel. Also das ist schon relativ lang. Man weiß auch, dass im Stuhl relativ lang Viren nachweisbar sind, wobei es da wieder Hinweise gibt, dass die womöglich nicht infektiös sind, sondern einfach der Nachweis dieser Nukleinsäuren weiterhin gelingt, aber das nicht unbedingt oder nicht nachweislich bisher ein Infektionsrisiko auch darstellt.
Also könnte man sagen, solange jemand Symptome hat, ist er hochinfektiös.
Ja, die meisten, also die Viruslast steigt schon, also die steigt mit Eintreten der Symptome, steigt die Viruslast, da ist man sicher infektiöser, aber wie gesagt, es beginnt schon ein paar Tage vorher, 2 bis 5 Tage vor klarer Symptomatik können schon Viren nachweisbar sein. Das heißt, man ist infektiös in der Inkubation, in den letzten Tagen der Inkubationszeit. Und solange die Viren nachweisbar sind, wird man generell als infektiös noch betrachtet. Das ist sicher stärker, solange man noch symptomatisch ist. Aber das geht langsam runter, aber das kann durchaus auch 3 Wochen dauern, bis nichts mehr nachweisbar ist.
Sie haben gesagt, das Virus ist auch noch im Stuhl nachweisbar. Ist es auch im Harn nachweisbar?
Die meisten Studien zeigen, dass es nicht im Harn nachweisbar ist. Das heißt nicht, dass es Ausnahmen gibt, aber in der Regel nicht.
Warum sind eigentlich... Gibt es Hinweise, warum Männer häufiger betroffen sind als Frauen?
Ja, das ist schwer zu sagen. Es ist tatsächlich so, dass in den meisten Studien ein bisschen mehr Männer sind. Es gibt auch ein paar Studien, wo mehr Frauen sind, aber generell dürfte es etwas mehr Männer sein. Aber man weiß eigentlich nicht, warum. Es kann natürlich auch sein, dass Männer in der Regel in fortgeschrittenem Alter mehr Komorbiditäten aufweisen. Aber das ist jetzt auch nur so eine Schätzung. Aber in Wirklichkeit weiß man das nicht ganz genau. Aber es scheint eine leichte Überzahl an Männern zu geben, bei den schweren Fällen, muss man sagen.
Bei den Jüngeren sind ja offensichtlich die schweren Fälle nicht so gehäuft. Aber könnte man da auch sagen, dass es eher jüngere Männer trifft als jüngere Frauen?
Das weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Es stimmt, dass das bei Jüngeren... Also es beginnt eigentlich so bei um 20 oder so ist die Gefahr, dass es eine schwere Infektion, dass man einen schwereren Verlauf dieser Infektion hat, steigt dann irgendwie pro Jahr um einige Prozent, um nachher eben im Alter bei 80 zu peaken. Aber ob da auch schon so ein Überhang ist an jungen Buben oder jungen Männern, das weiß ich nicht. Also habe ich bisher nicht gesehen.
Ich habe vorher noch eine Frage ausgelassen im Zusammenhang eben mit den Antikörpern. Kann man sich wieder anstecken?
Ja, das weiß man nicht. An sich ist es so, dass man hofft natürlich, dass man eine gewisse Herdenimmunität erreichen kann ab einem gewissen Zeitpunkt. Man weiß allerdings von Coronaviren, dass die Wiederansteckung durchaus möglich ist. Also bei den 4 gängigen Coronaviren, die in unserer Population zirkulieren, die quasi eine Verkühlung auslösen, weiß man, dass es durchaus wieder Ansteckungen gibt und die Immunität manchmal ein paar Jahre, aber nicht länger, sehr effektiv ist. Man weiß von den bisher schweren Coronavirus-Infektionen wie SARS-CoV-1 und MERS, das ist natürlich, das sind so geringe Fälle, dass man das auch nicht beurteilen kann. Aber man weiß, dass bei diesen Patienten, die teilweise die Überlebenden, die verfolgt wurden, dass es da doch einige gibt, die sehr einen hohen Antikörper-Titer aufrechterhalten können. Von SARS, der ersten SARS-Epidemie, also das ist doch 18 Jahre her, ist das schon relativ lang. Also das gibt Anlass zur Hoffnung. Aber letztendlich 100% sagen kann man es nicht. Aber man kann natürlich hoffen, dass jetzt einmal eine gewisse Immunität sich entwickelt und somit die nächsten Jahre diese Immunität anhält. Aber ob die lebenslang ist, ist sehr unbekannt bisher. Also weiß man nicht.
Weiß man nicht, ja. Dann habe ich hier eine Frage von einer Kollegin, die ich vielleicht einfach so vorlesen darf. Und zwar hat sie geschrieben, Menschen, die an einem primären Immundefekt leiden, gehören der Risikogruppe für Covid-19 an. Vermutlich ist es sinnvoll, dass Covid-19-Erkrankte, die an einem angeborenen Immunglobulinmangel leiden und bei denen regelmäßig Immunglobuline substituiert werden, sehr früh beziehungsweise prophylaktisch Antibiotika bekommen, um wenigstens das Risiko der bakteriellen Sekundärinfektion zu reduzieren. Stimmt ja. Das so?
Ja, das glaube ich, kann man so machen. Es gibt auch natürlich Menschen mit einem angeborenen Immundefekt oder Antikörpermangel haben ein permanent erhöhtes Risiko für alle möglichen Infektionen und somit auch für diese vermutlich. Und hier die Substitutionstherapie mit Immunglobulinen fortzusetzen, ist natürlich essentiell, wie bei allen anderen Infektionen auch. Und es gibt dazu eine Empfehlung von der Immunologischen Tagesklinik, die auch von der Ärztekammer ausgeschickt wurde, ich glaube Ende letzter Woche, wo eben klar steht, dass man unbedingt dann Kontakt mit den betreuenden Ärzten, die eben diese Immundefizienz betreuen, aufnehmen soll und ja, die Immunglobulinsubstitution weiterführen sollen und frühzeitig Antibiotika geben soll. Das ist ein reiner Schutzmechanismus, den man sicher bei diesen Patienten machen sollte. Aber es gibt natürlich noch keine Daten, weil obwohl es schon sehr viele Daten gibt und sehr viele Menschen angesteckt sind, gibt es natürlich noch keine Aufdröselung quasi, wer da einen Immundefekt hatte und wer nicht. Das ist einfach noch zu früh, weil diese Infektion einfach erst seit 3 Monaten bekannt ist.
Also kann man noch nicht sagen, dass zum Beispiel bei einem jungen Menschen, der an Covid-19 erkrankt, man einen Immundefekt vermuten kann?
Absolut nicht. Ich glaube nicht. Es sind durchaus auch gesunde Menschen. Man sieht es ja auch bei den 16% des medizinischen Personals, werden im Durchschnitt irgendwann angesteckt. Und da gibt es auch schwere Fälle und leichte Fälle in ähnlicher Prozentzahl wie in der Restbevölkerung. Ich glaube nicht, dass man hier schon sagen kann, dass es hier eine besondere Prädisposition gibt. Ganz im Gegenteil, ich glaube, wir sind alle in einer gewissen Art und Weise empfänglich dafür. Nur die Gefahr, eine schwere Infektion zu erleiden und vor allem daran zu sterben, hängt tatsächlich von Alter und Komorbiditäten und hierbei besonders Hypertonie, Herzerkrankung, Diabetes und auch natürlich Lungenerkrankungen oder Immunsuppression, Krebserkrankungen zusammen.
Es ist ja so, dass Patienten nach Organtransplantation beziehungsweise Patienten mit Autoimmunerkrankungen unter Therapie mit Immunsuppressiva stehen. Gibt es da auch Unterschiede im Gefährdungspotenzial je nach Therapieregime, also je nachdem, welche Immunsuppressiva eingesetzt werden, Cortison versus Mycophenolat, Mofetil zum Beispiel und Cyclosporin?
Naja, oder irgendwelche Antikörper. Ich meine, die Sache ist die natürlich, alle diese Patienten haben ein höheres Risiko und sicher einen anderen Verlauf in einer Art und Weise. Die Immunantwort auf so ein Virus besteht natürlich aus verschiedenen Komponenten. Und das erste ist die angeborene Immunantwort, die Fieber und so weiter verursacht. Und dann letztendlich hauptsächlich eine lymphozytäre, also zytotoxische T-Zellen und Antikörper, die dann eben zu dieser länger anhaltenden Immunität und Abwehr führen, aber auch zum schweren Lungenversagen. Und dann kommt ja noch dazu, dass sehr viele Patienten im Anschluss oder parallel zu diesem akuten Lungenversagen auch noch so einen Cytokine-Storm oder irgendeine Art der hyper- oder dysregulierten Inflammation erleiden, wo man zum Beispiel dann wieder IL-6 blockiert zum Teil, abzuschwächen. Aber natürlich Patienten, deren T-Zellantwort massiv reduziert ist aufgrund von immunsuppressiver Therapie, haben generell ein erhöhtes Risiko für virale Infektionen und sicher einen anderen Verlauf hier. Womöglich haben sie aber auch eine geringere Lungenentzündung. Also das ist irgendwie schwer zu sagen. Aber generell werden sie höheres Risiko haben, eine stärkere Virusvermehrung zu erleben oder zu bemerken. Und ob der zytotoxische Effekt der Viren oder die Immunantwort hier den Großteil des Schadens auslöst, wird bei denen ein bisschen anders sein und vermutlich nicht nur zu ihrem Vorteil. Also natürlich sind die mehr gefährdet und natürlich sollten die sich sozial mehr distanzieren, aber ihre Medikamente sollten sie nicht absetzen, weil sonst natürlich auch ihre Grunderkrankung wieder ausbricht.
Folgt die Bildung der Antikörper nach einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 demselben Muster wie der Antikörperbildung nach Infektion mit anderen Viren?
Ja, vermutlich schon. Also was man weiß, halt nach 7 bis 10 Tagen, das ist quasi Textbuchgeschwindigkeit und das erfolgt hier auch. Es sind durchaus auch neutralisierende Antikörper dabei gegen verschiedene Epitope. Die Leute sind dabei, das zu untersuchen. Auch für Impfstoffentwicklung schaut man natürlich, welche Antikörper hier gegen welche Epitope besonders effektiv sein könnten, um da darauf basierend womöglich andere Immunogene als Antigen für die Impfung zu verwenden.
Aber an sich, ja. In diesem Zusammenhang kommt auch noch eine Frage zum Unterschied zwischen der erworbenen Immunität, also der natürlich erworbenen Immunität und der Impfimmunität.
Ja, also generell ist der große Unterschied, dass man natürlich bei der natürlich erworbenen Immunität, dass unser eigenes Immunsystem ganz viele Komponenten des Virus als Antigen erkennt und also eine große Mischung und ein Portfolio an sowohl Antikörpern als auch T-Zellen da entwickeln kann. Das heißt, es ist ein viel breiteres Spektrum an Antikörpern. Manche sind mehr neutralisierend, andere verhindern andere Sachen. Wohingegen bei einer Impfung natürlich explizit gegen das bei der Impfung verwendete Immunogen entwickelt wird. Das heißt, es ist mehr einseitig und nicht so breit und in der Regel auch nicht so lang anhaltend.
Man liest immer wieder von einem Spike-Protein, das offenbar eine besonders gute antigene Determinante sein könnte für einen Impfstoff.
Ja, also das Spike-Protein sind quasi diese kleinen Kronen, die da wegstehen, und das ist auch das Protein, das notwendig ist für das Coronavirus, um in die Zelle zu gelangen. Deshalb ist es auch ein gutes Target. Also dieses Spike-Protein bindet an diesen Angiotensin-Converting Enzyme 2 Faktor, der eben auf unter anderem auf Epithelzellen der Lungen exprimiert ist. Und insofern ist das auch ein gutes Ziel für neutralisierende Antikörper, weil man dadurch glaubt, dass man die Aufnahme des Virus verhindern kann. Und es ist auch sehr antigen, also das ist durchaus ein häufig verwendetes Antigen, das in momentan entwickelten Impfungen Verwendung findet. Es gibt tatsächlich schon eine Studie, ich glaube Phase 1, mit so einem adenoviralen Konstrukt, das dieses Spike-Protein exprimiert. Das kommt, glaube ich, sogar aus der ersten SARS-Epidemie, wo man nie einen Impfstoff weiterentwickelt hat, weil es keine Fälle mehr gab. Aber das ist in Analogie zu diesem ersten Impfstoff entwickelt mit dem jetzigen Spike-Protein. Und meines Wissens ist es schon in Phase 1. Also das ist eines der schnellsten bisher entwickelten Impfstoffe.
Man geht ja jetzt, glaube ich, oder versucht eine neue Strategie jetzt zu fahren bei der Impfstoffentwicklung. Nicht so nach einem strengen Schema mit zunächst einmal Phase 1 Studie und danach auch, wie soll ich sagen, die Finanzierung. Also es ist jetzt ganz kürzlich im New England Journal ein Artikel veröffentlicht worden, dass man die Strategie der Impfstoffentwicklung im Zuge so einer Pandemie ändern muss.
Mhm. Ist ja, natürlich eine normale Impfstoffentwicklung. Ich habe gestern noch mit der Professor Ursula Wiedermann-Schmidt telefoniert, die sich da besser auskennt, um mich irgendwie auch abzusichern. Also die normale Impfstoffentwicklung dauert also mindestens 18 Monate. Also das ist einfach so lang dauert. Man versucht das jetzt ein bisschen abzukürzen. Aber letztendlich muss man zuerst die Verträglichkeit, dann die Effektivität und dann auch den Schutz überprüfen. Und dazu braucht man einfach enorm viele Patienten und man braucht auch in Wirklichkeit die Exposition zum Virus. Also das muss noch lebend sein, sonst kann man das nicht testen. Der Zika-Impfstoff kann nicht mehr getestet werden momentan, weil Zika nicht mehr da ist plötzlich. Also dadurch, das dauert einfach lang, glaube ich. Und natürlich ist das Nebenwirkungsspektrum auch eine Frage, die besonders, wie wir wissen, viele Leute wichtig nehmen und auch wichtig ist natürlich. Was es gibt, ist einen ganz neuen Ansatz und der ist sogar sofort in Phase 2 gegangen in den USA. Und da gibt man nicht ein Virus und ein Adjuvans zum Beispiel, sondern die RNA des Viruses selbst in der Hoffnung, dass quasi diese Viruspartikel attenuiert, aber dennoch selbst vom Körper gebildet werden und man dadurch eine relativ natürliche Immunität aufbaut und damit geschützt ist. Das ist ein völlig neuer Ansatz und ich glaube, es gibt auch keinen Impfstoff, der auf dem basiert bisher, aber das ist etwas, wo man natürlich die Phase 1 überspringen kann und direkt in die Phase 2 gegangen ist. Aber ob das wirkt und funktioniert, das muss man leider abwarten. Ja.
Mhm. Noch eine Frage. Hängt der Zeitpunkt der Serokonversion vom Virustyp ab?
Also jetzt nicht. Es gibt sicher Unterschiede mit einzelnen Viren, aber es ist mir jetzt nicht bekannt, dass da irgendwelche Riesenunterschiede sind. Es gibt sicher manche Viren, die weniger. Natürlich gibt es Viren, die sich besser vom Immunsystem verstecken können als andere. Es gibt viele Viren, die Interferonproduktion unterdrücken und so weiter. Und dadurch führt das alles zu einer Verzögerung. Aber ich glaube, man kann das jetzt nicht so generell. Es gibt nicht ein Muster, das hier irgendwie anders sein könnte.
Und dann hat uns noch, dann haben wir noch eine Frage hereinbekommen, wie es mit der Übertragungsmöglichkeit über Haustiere, vor allem Hunde, aussieht. Das beschäftigt natürlich die Österreicher auch.
Ja, aber das ist nicht uninteressant. Also es gibt tatsächlich einen Fall, es gibt angeblich zwei Hunde und eine Katze, die das gehabt haben. Aber zufällig, ich glaube, gestern ist in diesen Online-Archives, also noch nicht gereviewten Publikationen, eine relativ solide wirkende Publikation von einer veterinärmedizinischen Institution in China publiziert worden. Und die zeigen, dass Hunde nicht erkranken können und keine Überträger sind, wohl aber Katzen erkranken können. Also Katzen und Wiesel können eben, da kann sich das Virus vermehren und die können auch Symptome entwickeln. Hunde, Enten, Hühner nicht, sagen wir so. Also es dürfte, sagen wir, wenn man selber erkrankt, macht es vielleicht doch Sinn, von der Katze Abstand zu halten, um die Katze zu schonen. Dass die Katze es selbst reinbringt, ist vielleicht bei Freigängern, aber ist auch eher unwahrscheinlich, würde ich sagen.
Aha. Ja, aber das ist sicher ein wichtiger Hinweis.
Ja. Momentan kursiert dieser Glaube, dass die Katzen sehr wohl empfänglich sind.
Ich hätte noch, darf ich noch eine Frage stellen, die jetzt ganz akut aufgetaucht ist, aber das geht jetzt mehr an die Intensivmedizinerin, glaube ich. Es ist ja eines der ersten Symptome, ist der Verlust des Geruchssinns. Das geht so immer wieder ein bisschen unter.
Ja.
Weiß man ungefähr, wie häufig das ist und wann normalisiert sich dieser Zustand wieder?
Also ich habe das auch gelesen, dass das gibt. Das gibt es natürlich bei anderen viralen Infektionen auch. Also es gibt durchaus virale Infektionen, die mit Geruchssinnverlust, der auch Jahre dauert, einhergehen kann. Und ich habe mich da jetzt nicht eingelesen im Detail, aber ich glaube, es gibt alle Spielarten. Es gibt eine Transiente, aber es gibt auch Leute, die immer ihren Geruch. Also eine Kollegin von mir hat das zum Beispiel. Die hat nach einer Infektion, unbekannter Infektion, den Geruchssinn verloren. Und ich weiß, ich habe ihr einmal Valtrex gegeben, weil sie so einen massiven Herpes hatte. Dann ist der Geruchssinn ein bisschen besser geworden, aber dann wieder weg gewesen. Also offensichtlich können auch die SARS-Coronaviren hier irgendwo, weiß nicht, ob sie neurogen, also es gibt natürlich auch Nervenzellen, die S2 exprimieren, aber die Gefahr besteht natürlich, dass das auch länger anhält, muss man sagen. Aber auch das, glaube ich, wird uns die Zeit erst weisen können.
Ja, dafür sind wir noch ein bisschen zu früh dran, glaube ich.
Ich darf nicht vergessen, dass das, ich meine, das sind 90 Tage seitdem, oder Jänner, Februar, März, ja, 3 Monate. Man weiß erst seit 2,5 Monaten, wie das Virus ausschaut. Und es ist tausende Papers, aber alles noch sehr wild irgendwie. Ich glaube, um da konkrete Antworten, das werden wir vielleicht bis zum Sommer mehr verstehen. Aber noch kämpfen wir quasi mit der Entschleunigung der Ausbreitung.
Ja, ich darf mich sehr herzlich bedanken.
Sehr gerne, danke auch.
Danke und vielleicht können wir das irgendwann einmal fortsetzen. Es werden sicher in der Zukunft noch weitere Fragen auftauchen, auch aufgrund neuer Beobachtungen. Und vielleicht können wir das auch irgendwann einmal dann fortsetzen.
Ja, gerne, jederzeit. Ja.
Okay, danke vielmals.
Wiedersehen.